Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und mit einer ungewohnten Leichtigkeit in der Stimme begrüßen euch die beiden Chaoten zu Folge 234. Der Titel dieser Folge lautet Team Tunnelblick und damit haben wir quasi das Mantra meines Lieblingskumpels Thomas Kuhlmann auch zum Folgentitel erhoben, das derzeitige zumindest. Und without further ado möchte ich ihm gleich zurufen, Thomas, mein Freund, was haben wir nicht für ein geiles Fußballwochenende gehabt? Wie geht's dir?
Hallo Jan, hallo alle. Ja, wir haben eigentlich ja auch unseren Fußballsonntag in einen Titel gegossen. Ja. Denn Team Tunnelblick traf auch dazu.
Ja, allerdings, wir haben ihn gemeinsam verbracht. Ja, wir hatten das ja vollmundig angekündigt in der letzten Folge. Und was kann ich sagen? Das hatte schon leichte Fanblock-Kurven-Vibes, was wir da im Froggies in Hamburg erlebt haben, zusammen mit den Jungs und Mädels vom Fanclub Werder e Bianco Pazzo. Das war schon sehr geil, kann ich nicht anders sagen.
Ja, fühlte sich an, als hätte man irgendwie den Klassenerhalt geschafft, aber im letzten Spieltag, ne? Nicht so im Vorbeigehen wie diese Saison oder man hätte einen Titel geholt oder ja, es ist ja irgendwie nicht zu schlagen als ein Underdog-Sieg in der 91. Minute, oder? Es ist halt einfach wunderschön.
Vom Gefühl her, also wirklich, das sind ja die Spiele, die ich liebe, ne? Da auf der Welle surft man emotional dann ja auch noch mindestens 2 Tage länger. Ja. Wenn es dann auch noch der Redemption-Arc aus dem Bilderbuch für jemanden wie Olli Burke ist, ja, dann umso mehr. Und Spoiler, und reden wir ja gleich noch drüber, aber Spielverlauf, Leistung, ja, Stimmung im Froggies, Wetter, das hat irgendwie alles erstaunlich gut gepasst am Sonntag.
Ja, und wenn ich hier auf der Wurm-Podcast-Couch bei dir noch was Persönliches hinterher sagen darf.
Ja, bitte. Ja?
Also nicht nur diese Gefühlsexplosion für Werder Bremen, sondern so ein bisschen fühlten wir uns ja auch in unseren Egos gestreichelt, muss man sagen. Denn mal ehrlich, man hätte eigentlich das Spiel ja gar nicht mehr gucken brauchen. Weil wir haben so viele Vorhersagen von uns haben mal zugetroffen. Und zwar ausnahmsweise mal die guten.
Ja. Ja, man könnte fast den Eindruck bekommen, wir wären der Meinung, dass wir Experten seien.
Naja, okay, vielleicht. Wir haben halt gerade vielleicht eine sehr glückliche, ich weiß nicht, vielleicht steht irgendwas Aszendent Steinbock oder so.
Warte kurz, Lottozahlen, 1, 2.
Aber Diggi, wir wollen es jetzt nicht, wir wollen uns nicht drin suhlen.
Ja,
aber
zu spät.
Du hast zum dritten Mal Sieg Werder Bremen getippt,
ja,
lagst richtig. Rate die Aufstellung, beide 11 von 11.
Ja. Ja. Das war nicht schwer, muss man dann zugegebenermaßen auch sagen.
Richtig.
Ne?
Wir haben aber auch gecallt, dass ein paar Szenen in der Mitte den Ausschlag geben werden. Und wenn wir später nochmal einzeln auf die 3 Tore gucken, dann waren das genau diese 3 Momente, wo es gelungen ist, den Gegner durcheinander zu bringen. Ja. Ja. Und auch der Call, Friedel wird der Mann, der auf Woltemade drauf geht, sobald er weiß, hinten ist Starki gegen Demirovic, nimmt er den und bearbeitet den.
War ich sehr beeindruckt von deinem Call. Das habe ich nämlich nicht unbedingt erwartet, dass es so kommt. Und das war ja also wirklich ganz klar zu sehen, dass Friedel sich
vorgenommen hat. Es liegt nicht nur an meiner Arroganz, ne? Also das war doch wirklich so. Und da habe ich auch ein Muster schon dahinter vermutet. Und es war, tut mir leid, das war ja wirklich, auch dazu später nochmal ausführlich, aber es war ja wirklich einer der Schlüssel in diesem Spiel. Ja. Und das haben mir sehr gut gefallen.
Stichwort gelb-rote Karte, ja. Aber bevor wir jetzt einen Körper reinmachen in dieses schöne Spiel, uns ist unter dieser Woche siedend heiß etwas eingefallen, was wir auf jeden Fall nachholen müssen.
Richtig.
Wir hatten nämlich nach dem Kiel-Spiel, ja, und man möge es uns verzeihen, in der Euphorie der darauffolgenden Siege kann einem das schnell mal durchrutschen. Aber wir hatten ja zum W-Trend aufgerufen, ne, zu unserem 4. in dieser Saison.
Ja.
Und das erste Mal auch auf so einer speziellen Umfrageseite, damit wir nicht wieder in das moralische Dilemma kommen, die Leute zu X zu leiten. So, und deswegen haben wir dazu aufgerufen, und das müssen wir einmal auswerten. Jetzt stellen wir gleich ganz kurz die Ergebnisse vor, ohne das zu sehr auszuwalzen. Bitte behaltet im Hinterkopf, die Ergebnisse sind die Stimmungslage nach dem Kiel-Spiel. Also da ist sozusagen der Frankfurt-Sieg nicht mit drin und der Stuttgart-Sieg erst recht nicht mit drin. Aber trotzdem zeichnet das eigentlich ein ganz geiles Bild. Man muss dann halt nur eben im Hinterkopf behalten, nach dem Kiel-Spiel, ja, gewonnen, aber wir kamen da ja schon auch aus einer ziemlich bitteren Phase, ne?
Richtig, genau. Hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, ne? Das war arschvoll von Gladbach.
Genau.
Und dann Länderspielpause und alle so, oh, Saison ist vorbei.
Ja, genau.
So. Und ja, vielleicht nur nochmal zur Erklärung. W-Trend haben wir angefangen vor der Saison, so eine Art Fiebermessen-Fankurve. Ja, wie stark die Stimmungsschwankungen sind. Ja, Spoiler, ja.
Ja, genau.
Aber die Richtung ist gut. Und ja, ich sag mal auch so ein bisschen Ministry of Title Finding, Simulation von Mitbestimmung.
Ja. Ne? Ja, gut.
So, da wirfst du dann alle 3 Monate mal eine Volksabstimmung hin, die nicht bindend ist.
Und Lukaschenko hat ihren Beitrag mit gefällt mir markiert.
Gefällt mir. So viel dazu. Ja, und du hast die Ergebnisse vom, genau. Und wir hatten eine etwas längere Pause mit scheindemokratischen Vorgängen.
Ja.
Denn die letzte war, und die war auf einem Peak da, die Stimmung,
ja.
War zur Jahreswende,
ja, genau.
Mitten in der Winterpause, als wir gerade diese Serie gespielt hatten,
ja.
Und es ein bisschen nach Europa roch.
Ja, wir den Hot December gespielt haben. Ja.
Richtig.
Mit einigen dreckigen teilweise, aber dann doch sehr erfolgreichen Spielen, die wir mehr oder weniger alle für uns entscheiden konnten.
Ich hab so ein Déjà-vu jetzt gerade.
Deswegen würde ich mal, lass uns doch einfach, wir reiten da jetzt einmal durch, ne?
Ja.
Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal an immer mit dem Ergebnis aus dem Jahreswechsel, also vor der Negativserie, ja, das müsstest du mir einmal sagen. Und die erste Frage war, als Werder-Fan bin ich gerade, und die 4 Antwortmöglichkeiten waren glücklich wie selten, stabil zuversichtlich, auf der stillen Treppe und in der Wuthöhle. Wie war denn das zum Jahreswechsel?
Zum Jahreswechsel war das ein absoluter, ja, wie soll ich sagen, eine Euphorie. Welle, auf der wir ganz oben, nee, da, auf der ein Riese gesurft ist, und auf der stand die Werder-Wurm-Podcast-Bubble oben auf der Schulter, sag ich mal.
Ich bin der König der Welt!
Ja, aber wir fühlten uns ja auch so, ja. Und wir waren ja die lautesten ganz vorne. 50% fühlten sich glücklich wie selten.
Ja, okay.
Und 48% stabil zuversichtlich.
Okay.
Ja, also nach Adam Riese, ich bin nicht gut in Mathematik, aber das ist doch, da bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Ich sehe hier einen kleinen gelben Balken mit 0,9, sowas ähnliches habe ich schon mal gesehen bei den letzten Wahlen. Ja. Das ein ist auf der stillen Balken. Treppe. Also es war absolute Glücksgefühle. Zum Vergleich, in die Saison gestartet, August, sind wir im ersten W-Trend zwar mit 65% stabil zuversichtlich, aber nur 1,9 glücklich wie selten.
Ja.
Ja. Und da waren 32% noch auf der stillen Treppe. So, das war das Ergebnis, und ich könnte mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es noch besser werden könnte.
Nö.
Wie ist es jetzt? 1. April, glaube ich, ne, war der Stichtag.
Ja, genau. Also am 1. April haben wir aufgerufen, und nochmal für alle, bitte immer im Hinterkopf behalten, das sind jetzt die Ergebnisse von nach Kiel. Da hatten wir gerade 13-0 in Kiel gewonnen. Aber du hattest gerade gesagt, Anfang der Saison glücklich wie selten waren wie viel? 1,9%?
Ja.
Glaubst du, dass es am 1. April mehr oder weniger waren?
Mehr?
Suggestivfrage.
Mehr als am 1.8.2024, grob gesagt. Ja, gehe ich schon von aus.
Nö, waren weniger. Also, glücklich wie selten, 0,88%.
Come on. Ja. Das ist ja krass.
Ja, das war also wirklich nach dem Kiel, da war dann wirklich nachhaltig die Stimmung im Keller. Deutlich stärkste
nach
Antwort.
Nach dem Kielspiel haben wir doch gewonnen. Das Kielspiel hatten wir doch gewonnen.
Ja, aber das hat nicht dazu geführt, dass halt eben die Wochen zuvor eben noch massive Auswirkungen hatten, und wahrscheinlich der Tenor dann irgendwie im Kopf war, ja, das war ja nur Kiel. Ja. Aber
ja krass.
Um es mal wieder ins Positive zu drehen, mit Abstand die stärkste Antwort war stabil zuversichtlich.
Ja.
Mit fast 69%. Auf der stillen Treppe waren immerhin noch fast 29%. Aber wir hatten auch ein paar Wuthöhler mit 1,75%.
Wow.
Ja.
Interessant. Okay. Ja.
Ich würde fast wetten, dass das jetzt anders aussähe.
So glücklich, ja, aber dafür gibt's den W-Trend, ne? Vielleicht warten wir noch ein Spiel ab. Es ist halt auch immer so eine Momentaufnahme, ne?
Ja, genau.
Entschuldige. Wer weiß, wie es gewesen wäre vor dem Kiel-Spiel, was wir ja ursprünglich vorhatten, in der Länderspielpause.
Ja.
Das ist ja krass. Aber dann, das bedeutet, innerhalb von 3 Monaten hat glücklich wie selten verloren 49,8%.
Ja.
Wow. Okay, die nächste Frage ging ja.
Die CDU schreckt aus einem Fiebertraum hoch.
Ja, aber ich meine, das sind echt Sprünge. Aber wie gesagt, wir meinten das ja letzte Folge auch schon in Richtung der Frankfurt-Fans. Man, die Erwartungshaltung wächst vielleicht mit dem, was man sieht.
Ja, genau.
Oder es war halt einfach ein weihnachtlicher Highfly und dabei irgendwas in den Plätzchen. Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Die zweite Frage war ja, die letzten Monate haben meine Erwartungen übertroffen.
Mhm.
Was war das andere? Kann ich jetzt hier
dann
gar nicht
erfüllt?
Sehen. Erfüllt, enttäuscht oder zertrümmert?
Zertrümmert, auch geil.
Ja. Und auch da sage ich jetzt zuerst Jahreswechsel.
Ja.
Übertroffen 82,7%, erfüllt 17,3%, negative Vibes 0,0% und gesprungen, übertroffen die letzten Monate, wo ich schon im Sommer letzten Jahres meinte, vielleicht war sogar übertroffen, denn so eine Rückrunde, dass wir noch an Europa schnuppern, hat meine Erwartung damals schon übertroffen.
Ja.
Aber wir kamen damals August 24, sage ich mal, von 18%, 1. Januar 83% meiner Erwartungen übertroffen.
Übertroffen, ja. Okay. Ja, also zum 1.4. Übertroffen 0,44%.
Alter Schwede.
Genau eine Person hat auf übertroffen getippt. Wahrscheinlich Maus gerutscht.
Das entspricht einem Verlust von 82,28%.
Ja. Genau. Ja. Punkten. So.
Ja.
Und stärkste Antwort jetzt in diesem Kontext war natürlich enttäuscht, ne?
Ja.
Unter dem Eindruck der Wochen zuvor, das waren fast 61%. Ja. Erfüllt haben immer noch fast 33% angeklickt, einfach wahrscheinlich unter dem Gesamtkontext der Saison, so, ne?
Richtig, ja. Ja, und weil natürlich auch, muss man dazu sagen, shame on us, natürlich die letzten Monate ist halt ein dehnbarer Begriff, ne?
Ja.
Also,
ja, aber also das trifft ja sehr gut auf die Pause zwischen den W-Trends zu, ne? Da lagen jetzt irgendwie wieder fast zwei Monate
okay.
dazwischen.
Okay, so. Aber auf der anderen Seite kann man ja durchaus vorher mit der Saison glücklich wie selten zufrieden gewesen sein.
Ja.
Und trotzdem waren dann die letzten Monate eine Enttäuschung. Da gehe ich mit. Ich bin gar nicht mehr sicher, wo ich mein Kreuzchen gemacht habe. Ich glaube sogar auch.
Ja, unter dem Eindruck der Wochen davor, auch gerade von wo du kommst, ne? Also mit Blick auf, wir schnuppern an Euro, dann ist das schon auch eine nachvollziehbare Antwort auf jeden Fall.
Insofern krasser Ausschlag, aber nachvollziehbar.
Aber nachvollziehbar, genau.
Der dritte ist Ziel Europa, ist mit dieser Truppe Pflicht, Maximalziel, feuchter Traum oder Utopie.
Ja.
Ja, übermäßige Antwort, 3/4 im August, Maximalziel. Und das zieht sich eigentlich durch fast die komplette Hinserie durch. Anfang der Saison war es noch feuchter Traum. Habe ich, glaube ich, auch noch geklickt. Mit dem Line-up hatten wir ja so ein gutes Halbjahr uns gar nicht zugetraut.
Ja.
Wie ist es jetzt?
Ja, also das hat sich wieder verschoben, ne? Also gerade auch mit Blick unter dem Eindruck der Wochen zuvor ist jetzt die stärkste Antwort ganz deutlich feuchter Traum.
Ja.
Mit fast 54%. Und das Maximalziel haben noch so ungefähr 39% angeklickt.
Ja.
Und dann halt eben die Ausreißer nach oben Pflicht, haben 2 Leute angeklickt und auch was geraucht haben, die beiden. Und 16 Leute haben noch auf eine Utopie geklickt, was so 7% entspricht.
Ja, was ich aber, und ich kann mich dran erinnern, auch schon in den letzten Befragungen immer wieder gelobt habe, immer, finde ich, wieder für einen gewissen Realitätssinn der Werder-Fans spricht.
Ja,
auch selbst in der Megaphase wussten immer noch die meisten, okay, wir leben hier gerade einen feuchten Traum.
Ja.
Es ist nicht so, dass man es erwarten kann.
Hat ja Ole Werner unter der Woche auch nochmal gesagt, ne? Dass er meinte, ey, guck mal, wir haben jetzt den Klassenerhalt geschafft. Ja, wir haben jetzt 42 Punkte. Das ist das dritte Jahr in Folge, dass wir als Aufsteiger, also kommend aus der zweiten Liga, nichts mit dem Abstieg zu tun hatten. So, exakt. Das ist halt einfach, das ist, kann man nicht hoch genug bewerten, sagt er ja auch so.
Sehe ich auch so. Umso interessanter die nächste Frage.
Ja.
Mit Fritz Meier verbinde ich
Aufbruch, Grundvertrauen, Skepsis oder Angst.
Ja.
Wie war's zum Jahreswechsel? Was war deine stärkste Antwort?
Zum Jahreswechsel war, wie im Prinzip schon die ganze Saison, das Grundvertrauen.
Ja, mit was für einer Prozentzahl?
Die lag zum Jahreswechsel bei 63,8%, also das
hat sich,
zwei Drittel.
Das hat sich praktisch nicht verändert.
Ja, aber auch das finde ich gut,
ja
weil das bedeutet, man muss nicht alles geil finden, aber es entsteht doch, ja, Grundvertrauen passt, ist eigentlich der richtige Hashtag so.
Ja.
Man weiß, auch wenn nicht alles perfekt funktioniert und es auch natürlich viele Sachen zu kritisieren gibt, berechtigterweise, ist da doch eine gewisse Stabilität irgendwie am Werk.
Sag mal nochmal eben, wie hoch war die Skepsis zum Jahreswechsel?
Die lag bei 19,9, also ja, 20%.
Das sind mittlerweile fast 35.
Okay, und es waren aber auch schon 34 bei der zweiten Befragung.
Ja.
Und es waren 40 zu Beginn der Saison.
Ah, ja, okay.
Also da ist auch sozusagen dieser Vertrauensvorschub, der mit Blick auf Europa da kam im Dezember, der ist wieder weggefressen. Und man kann sagen, stabil zwischen 20% und 30%, wenn man die Ausreißer wegrechnet, haben immer noch eine gewisse Skepsis, was Fritz und Niemeyer angeht.
Ja, komm, und dann hecheln wir jetzt nochmal durch die letzten beiden Fragen eben durch.
Auch nicht uninteressant.
Ja, gut, aber das war ja auch irgendwie, also da würde ich jetzt mal behaupten, die Antworten sind erwartbar. Die nächste Frage war, Ole Ball ist für das Team die Superkraft, der Stabilitätsfaktor, der bequemste Weg oder die größte Bremse?
Ja, zieht sich schon durch die ganze Saison mit wachsendem Vertrauen für den Ole Ball, aber du hast eigentlich immer den Stabilitätsfaktor mit großem Vorsprung vorne bei 70%. Die Abweichungen gehen dann eher in Richtung Superkraft und weg vom bequemsten Weg. Ja. Also da ist auch schon, was ja die Mannschaft auch vermittelt hat, ne? Und wo du jetzt
aber sag
auch
mal,
siehst,
wie jetzt zum Jahreswechsel die stärkste Antwort war, Stabilitätsfaktor mit wie viel Prozent?
Weniger, würde ich sagen. Unter 70?
Echt, unter 70 war das?
Naja, ich glaube eher, dass welche von Superkraft zum Stabilitätsfaktor.
Dann sagen wir mal eben, wie die Zahlen zum Jahreswechsel waren.
Ach so, 71,1 Stabilitätsfaktor, 27,2 Superkraft.
Okay, das hat sich verschoben, aber der Stabilitätsfaktor ist noch stärker geworden. Es sind jetzt fast 81.
Ja.
Und die Superkraft haben nur noch 8% gesagt.
Ja.
Und der bequemste Weg 11%.
Wie gesagt, nochmal der Hinweis, die Umfrage ist das Fiebermessen nach dem Kiel-Spiel.
Genau, richtig.
Ja. Ne? Und ich glaube jetzt, wenn man jetzt die Spiele gesehen hat, würde ich doch fast behaupten, dass da einige mehr zur Superkraft wieder zurücktendieren würden.
Ja.
Aber wie gesagt, das kann auch ein Spiel gegen Bochum
wieder kaputt
ganz
machen.
Ja, schnell wieder mit dem Arsch einreißen. Und da hat uns auch Ole Ball bisher nicht vorgeschützt.
Ja.
Dazu später mehr. Letzte Frage, die sehr interessant ist. Ja.
Von Jans Talenten schaffen es diese Saison. Und unter Jans Talenten haben wir geführt Malatini, Alvero, Hansner Rhön und Keketop.
Richtig. Und das ist im Prinzip die am schlechtesten bewertete Arbeit im W-Trend. Die geht von mit Glück 2 war bis zum Herbst noch vorne.
Ja.
Im Winter dann ganz knapp 46-47 zugunsten von maximal einer.
Ja.
Und 4% haben zum Jahreswechsel schon gesagt, von denen keiner.
Ja,
der
Trend hat sich fortgesetzt.
Ja.
Also maximal einer sagen mittlerweile 64%, gut 64%.
Oh, ja. Maximal einer, ja.
Ja, genau. Und mit Glück 2 nur noch 18 und von denen keiner sagen mittlerweile 16.
Ja, okay. Dass da das Vertrauen schwindet, ist, glaube ich, da müssen wir nicht lange nach Begründungen suchen. Genau. Ne, wie gesagt, auch da wollten wir nochmal irgendwann eine Folge zu machen gegen Ende der Saison. Transferbilanz, wie sieht's aus und wo geht's hin?
Ja, ne,
aber genau. Wie gesagt, von den vier, Malatini, Hansen, Skelly und Top, ja. Ist, kann man bei Malatini sagen, noch nicht ganz geschafft. Bei ja. Top noch nicht ganz geschafft, wobei ich sagen würde, Top ist doch vielleicht dichter dran oder könnte, ja. hat das Potenzial. Genau. Wobei ich das Malatini auch nicht, aber wenn er nicht so ein Spiel gegen Bielefeld gemacht hätte, was den Jungen ja komplett gebrochen hat wohl,
ja.
Dann wäre der auch schon woanders. Aber ich glaube Hansen und Skelly.
Ich sag, Malatinis Zeit kommt noch. Also wenn sie den wirklich behalten sollten und die nicht verleihen, dann wird der nächste Saison mehr Zeit bekommen.
Ja.
Glaube ich, auch mit dem angekündigten Umbruch. Und Keke Top haben wir ja neulich auch schon mal gesagt, ne? Also der kriegt zwar momentan auch durch die lange Verletzungspause nur relativ wenig Spielzeit, aber wann immer der auf den Platz kommt, denke ich mir, ja, ich mache mir keine Sorgen. Der ist körperlich einfach komplett auf der Höhe.
Ja. Ja.
So, und deswegen, ich glaube, an dem werden wir noch so einen Spaß haben, ey. Wenn die das nicht komplett in den Sand setzen, dann wird das ein richtig geiler Spieler.
Trotzdem schafft er es zum Bundesligaspieler in dieser Saison? Antwort bisher nein. Aus Gründen,
ja.
aber nein.
Ja,
ne?
ja. Mehr aber eine ernstzunehmende Option, ne?
Ja, richtig. Ja. Aber mehr als Joker-Talent und ja. Hoch veranlagt und viel zu erwarten, aber muss auch noch viel lernen, ist es bisher nicht.
Ja.
Ne? So. Was ja aber okay ist, was okay genau. ist und wie gesagt, da muss man abwarten. Ich bin auch gespannt, wie das mit Hansen weitergeht und so weiter. Okay, ja. den W-Trend. Hat jetzt doch einige Zeit gedauert. Danke ja. fürs Durchhalten, aber das müssen wir auflösen. Sonst kommen hier internationale Wahlbeobachter und machen uns das Ministry of Title Finding zu,
ja.
weil wir die scheindemokratischen Vorgänge nicht waren.
Heißt, wir können jetzt mal auf die wirklich aktuellen und angenehmen Punkte des Werder-Lebens gucken. Stichwort Drehbuchähnliche Szenarien am Sonntag auf dem ja. Fußballplatz in Stuttgart. Ganz grundsätzlich gehen wir erstmal rein und damit ja auch irgendwie raus aus dem Sonntag mit Euphorie, ne? Also das war schon krass.
Ja.
Muss ich sagen, also wir hatten ja, ich habe ja so Pfeifen im Walde mäßig bei den Tipps dann auch sogar 2-0 für Werder getippt, ja, aber unterm Strich stand auch große Angst in mir drin, muss ich dann auch ehrlich sein vor dem Spiel und ja, sie haben es einmal mehr, haben sie mich zumindest was mein Gefühl anging wirklich Lügen gestraft, denn auch das wieder ein wirklich souveräner und stabiler Auftritt gegen eine Truppe, die, lass mich lügen, doppelten, wenn nicht sogar fast dreifachen Marktwert hat in der Summe?
Ich glaube, den dreifachen musst du schon rechnen, ja.
Also individuell einfach eine geil besetzte Truppe und ich bin echt stolz aufs Team. Kann ich nicht anders sagen.
Ich glaube, Woltemar, der hat den Marktwert von Werder Bremen mittlerweile. Zumindest halbiert. Medial.
Ja, genau. Ja,
gut. Jetzt vielleicht ein bisschen eingebüßt. Ja, ey, also seit dem Moment, als alles vorbei war, sag ich mal, stehen wir jetzt bei 9 Punkten, 7 zu Toren
ja.
und sind bei 5 Stürmertoren.
Ja.
Ja, weil ja auch noch Berkey, der wirklich die hübsche Geschichte nebenbei noch als Kirsche obendrauf setzt.
Ja, ja. Ey, Mann. Also wir haben ihn ja schon auch für seine Arbeitsmoral jetzt die letzten Spiele immer wieder über den grünen Klee gelobt, ne? Aber es ist halt mittlerweile ja nicht mehr so, dass Ole Werner sagt, ja, auch aufgrund an mangelnden Alternativen belohne ich ihn mal für seinen Fleiß im Training, sondern der Typ ist einfach mittlerweile eine veritable Kraft in diesem Team.
Ja.
Und zwar auch exakt mit dem Skillset, was er hat. Ne? Wir besingen ihn immer und jubeln ihn immer hoch als One-Trick-Pony. Aber das kann er halt einfach auch gut, ja, ne?
So, aber diesen One-Trick kann er, ne?
Ja,
und er ist jetzt sozusagen mit seiner Mechanik, die er hat, ne? Er ist ja jetzt kein Multifunktionsmodul da vorne, ne? Sondern er ist irgendwie in der Dampfmaschine das Ding, was Druck macht, ja? So, und du musst es halt richtig reinsetzen in diese Maschine.
Ja.
Und das haben sie geschafft, ey. Und wir haben uns beide, wir saßen ja nebeneinander im Froggies und haben heimlich Händchen gehalten. Niemand hat das gesehen. Scheiße, alle haben es gesehen. Aber
ich schäme mich nicht.
Und uns ist einer abgegangen bei diesem Laufweg beim 2:1, ja, der ja wirklich parallel, also wie so ein Slalomfahrer, parallel zur Abwehr Reihe, zur letzten Kette, ne, und dann in den Raum geht, das war wirklich, und dass er in diesen Laufwegen drin ist und das in der 90. Minute, weil wir waren beim Händchenhalten auch die Ersten, die in der 65. meinten, warum lässt er den Birky drauf? Ja. Der kann doch gar nicht mehr.
Ja, genau. Ne?
Der muss den doch runternehmen.
Der liegt auf dem Rücken wie ein Maikäfer. So.
Ja, aber das war auch so.
Aber ne? Ja, das war auch so, aber was man ja auch sagen muss, und das ist, glaube ich, dann jetzt auch etwas, was man, glaube ich, unbedingt hervorheben muss. Ne? Denn durch die Tatsache, dass er eben über einen längeren Zeitraum einfach die Leistung hält, ja, und sich sozusagen in der Startelf festspielt, hat Ole Werner in den letzten Wochen angefangen, nicht zu sagen, oh, da haben wir eine zusätzliche Option im Sturm, sondern er fängt jetzt an, bestimmte Spielzüge auf Birky auszurichten.
Richtig, das meine ich.
Und das ist halt, dadurch wird er halt nicht nur zu einer netten Option im Angriff, sondern er wird wirklich zu einem Faktor unseres Angriffsspiels.
Exakt.
Und das ist halt schon, in der Form ist der Typ einfach so schwer zu kontrollieren, ey. Also sieht man ja, also wir haben darüber auch schon während des Spiels gesprochen, ne? Allein die Tatsache, dass die gesamte Abwehrreihe von Stuttgart, wann immer sie gesehen haben, Birky läuft mich an, haben die den Ball ins Ausgewämst.
Ja? Richtig.
Weil sie Schiss hatten, wenn ich hier den Zweikampf verliere, ist der weg.
Ja, ja, genau. Und das meintest du während des Spiels. Zweimal meintest du das.
Ja.
Ne? Dass er genau aus Angst, da musste ich wieder dran denken, wie wir meinten, da liegt einer im Westernfilm das Ohr auf dem Boden und die Büffelherde kommt. Ja. Und die haben die Dinger wirklich weggedroschen ins Seitenaus. Ne?
Ja, genau.
Das stimmt. Ja, ja, und auch das hatten wir gecallt, so wenn wir mutig pressen zu Anfang.
Ja.
Ne, und du hast ja gesehen, wir können ja mal so ein bisschen chronologisch reingehen, ne?
Ja.
Dass Stuttgart wollte Druck machen, die ersten 5 Minuten, dachte ich so, und da hatten sie auch 2-3 Möglichkeiten.
Der Kopfball von Demirovic,
der komplett zentral kommt auf Zetti zum Glück. Es gab noch so 2-3 andere Sachen, wo sie durchkommen, also wo Stiller die Mitte öffnet durch eine gute Bewegung oder einen guten Pass.
Der ist ja auch so gut, ne? Ey, Alter.
Überragender Stuttgarter für mich da.
Ja.
Und den Ball durchsteckt und ich glaube links einmal einer durchkommt. Ich glaube Führich zweimal, ne? 1-1 und dann nach innen zieht und es so halbgefährlich ist. Aber wie schnell kriegen wir die Kontrolle im Mittelfeld?
Ja.
Das hat mich echt überrascht, dass wir nach 8, 9, 10 Minuten in der Mitte die Räume so zugestellt haben, dass Stuttgart nicht mehr in die Situation kam, Räume zu öffnen. Bei uns im Rücken, ne? Und da kam dann ins Spiel, was wir vorhin schon meinten, diese Variante, Friedel immer rauszuschicken auf Woltemade und schon das Aufdrehen zu verhindern.
Ja.
Ne?
Es war nicht funktioniert.
Richtig, und es war nicht nur Friedel, ne? Es war mal Weiser, mal war's stark, aber meistens.
Die haben Woltemade so gemobbt, ne? Das ist mir auch in der Zusammenfassung nochmal aufgefallen, ne? Richtig. Ey, auch so, keine Ahnung, es gab eine Szene, und Stuttgart hat das ja immer so gemacht, wenn die Freistöße aus dem Halbfeld hatten, dann ist es ja dieses klassische Setting, dass die Abwehrreihe vorm 16er in einer Linie steht, ne?
Ja.
Und die Angreifer quasi zum Reinlaufen warten. Ne? Und dann stehen ja die Angreifer immer alle einen Schritt im Abseits.
Ja.
Und der Ball kommt rein. Und sie haben ihn halt einfach gemobbt. Mitch Weiser schubst halt Woltemade in den Abseitsbereich. So, ne?
Ja.
Noch bevor der Freistoß ausgeführt wird. Einfach nur, um ihn zu nerven. Und es hat halt so gut funktioniert, ne?
Ja, die haben sich den richtig vorgenommen, ne?
Ja.
So. Und haben es geschafft. Und das ist auch vielleicht eine völlig unterschätzte Leistung gewesen. Also, Friedel keine Gelbe. Ich glaube, Stay hat eine Gelbe wegen Meckern gekriegt, aber so hakelig das immer war und so fies auch die Zweikämpfe, übrigens auch von Woltemade, wir können gleich nochmal über den Platzverweis sprechen, haben sie dem so die Lust genommen und du hast ja auch gemerkt, Familie im Stadion, er wollte es allen zeigen, er war super motiviert und so und ich dachte so ein bisschen junges Fohlen Malatini-Vibes, dann so ein bisschen drüber, ne? Und am Ende sah es immer so, also er hat gegen Friedel keinen Zweikampf geholt. Er hat den Freistoß bekommen oder er hat ihn gegen sich bekommen.
Ja.
Aber Aber dass er sich aufdrehen konnte aus der Bewegung, dass er mal ein Erfolgserlebnis hatte aus dem Spiel,
hat sich
immer verhindert.
Ja, fast immer. Ja? Also es gab zwei, drei Situationen. Immer. Es gab in der ersten Halbzeit gab es eine Situation, da kriegt er den Ball am Elfmeterpunkt, dreht sich richtig gut auf und schließt aus dem Stand ab und Pieper blockt den mit der Brust.
Ja, das stimmt.
Ne, das hat er einfach wirklich gut gemacht, das muss man schon sagen. Und er hat halt noch diese riesen Kopfballchance, ne?
Ja, genau, aber ich meinte jetzt den Spielaufbau.
Ja,
ne?
Ja, gut.
Also, das war ja das klassische Ding, wo er entgegenkommt.
Ja, aber
angespielt wird.
Aber da greift dann wieder das, was du gerade gesagt hast, ne? Also dieses schnell die Kontrolle im Mittelfeld zurückgewinnen, ne?
Ja.
Ist dann gegipfelt quasi in der gelben Karte für Karasor noch in der ersten Halbzeit.
Richtig.
Ne? Ich meine, sie haben ja dann das Tor gemacht, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und da haben wir dann irgendwie so 10 Minuten gehabt, wo du gemerkt hast, okay, das müssen sie schlucken. Richtig, das müssen sie verwinden, ne? Aber ich find's halt auch so geil. Früher, so vor 2 Jahren oder so, ne, ist das die Phase gewesen, wo Werder dann auch gegen so eine gute, individuell gute Mannschaft gerne nochmal das zweite und vielleicht auch das dritte kassiert hat. Das passiert ihnen nicht mehr. Selbst wenn es ein Wirkungstreffer für sie ist, sind sie in der Lage, sich defensiv stabil zwar, aber einmal zu schütteln. Ja, und dann machen sie offensiv erstmal nicht mehr viel und versuchen die Ordnung wieder zu kriegen, aber dann rappeln sie sich halt auch wieder auf und das freut mich so, weißt du?
Ja, richtig. Und das ist genau das, was du meintest, ne? Sie fangen dann nicht an, wild auf den Ausgleich, auf den Ausgleich zu gehen. Ja, und sagen, wir waren jetzt aber gar nicht schlechter hier. Ja, was soll denn immer? So, und dann kriegst du hinten das zweite und das dritte. Genau wie du meintest, ne?
Ja.
Sondern dann ist wieder Mut zur Hässlichkeit. Dann, okay, es steht jetzt 0-1 und das Stadion wacht auf und Stuttgart träumt wieder von der Champions League.
Ja.
So, was machst du? Stellst dich erstmal hinten rein und lässt die kommen. Und denkst dir, auch wenn wir jetzt vielleicht hinten liegen und ausgleichen wollen und / müssen, vom Feeling her, vom Gefühl, wollen die jetzt das zweite machen. Lass die erstmal kommen.
Ja.
Ne? Auch wenn es scheiße aussieht.
Ja.
Und das war eine Qualität, fand ich.
Im also Übrigen, was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte nur so einen kleinen Karasor-Rant, aber da habe ich Zeit für später.
Ja, da nehmen wir uns noch selber. Ja, also weil es mir dann auch auffiel, ne, wir müssen noch mal eben einmal kurz über das Gegentor sprechen, denn das ist an 2 Punkten von Stuttgart wirklich gut gemacht. Der Pass von Stiller ist super. Ja, und ich habe es erst in den Zusammenfassungen gesehen, aber das macht ja überhaupt Leveling erst möglich, ne?
Exakt.
Ne, dass er halt dieses Loch reißt, wo dann Stergiu reinrennt.
Ja. Und das ist genau die Situation.
Nee, entschuldige. Ja, ich wollte nur sagen, wir müssen da nochmal über Zetti reden. Wir haben das nämlich dann im Vorgieß schon direkt in der Szene gemacht.
Ja.
Da meinte ich
zu dir. Lass uns das gleich machen. Weil ich wollte noch einen Satz dazu sagen, ne? Weil nämlich das genau, und auch das meinten wir ja vorher, diese Variante, Friedel aus der letzten Reihe vorzuschicken, um da schon den Spielaufbau zu stören, da schon den Ball zu erobern. Wenn es nicht klappt, das ist eben die 50-50-Situation. Und da genau sehen wir die, ne? Weil er rückt raus und hat den Ball nicht, ne? Und dann macht Leveling mit seinem Laufweg, der ja eigentlich dann der Mann ist, der rechts außen startet, und Agu der Mann ist, der ihn ablaufen soll, der den Raum bewachen muss. Leveling startet aber nicht, sondern Leveling läuft nach innen und zieht Agu sozusagen aus der letzten Kette raus.
Genau, er läuft Richtung Mittelkreis, also er bewegt sich quasi dem ballführenden Spieler entgegen.
So, und damit hatte keiner gerechnet.
Ja.
Und dann kommt nämlich Stergiu, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, ist ein Rumäne, glaube ich, kommt ja von ganz rechts hinten. Ne? Und das ist ja auch ein völlig wilder Laufweg. So, und Romano Schmid denkt sich, ist das meiner? Aber nichts dafür, aber da ist der halt schon weg. Ne?
Ja.
So, und Friedel ist rausgerückt, weil der Ball kommt ja niemals durch, wenn Friedel auf seinem Dings in der Mitte steht. Aber er ist halt aus dem Spiel genommen, indem er einmal im falschen Moment rausgerückt ist.
Nee, weil da hat er den Blick auf Woltemade, der sich auch Richtung Stiller bewegt.
Ja, richtig, genau. Ja. So, aber da, wo er dann sozusagen als zentraler Abwehrmann aus dem Spiel genommen ist, durch diese wirklich schlaue Raumaufteilung von von Stuttgart. Ja. So, und jetzt kommst du, Torwartfehler ja oder nein?
Ja, habe ich dich gefragt im Froggy schon direkt nach der Szene, ist das ein Zetterer-Ding? Und da meintest du, nee, komm, da ist er die ärmste Sau. Habe ich dann auch unterschrieben. Ich habe es mir dann in den Zusammenfassungen nochmal angeguckt. Fehler klingt dann so, mit dem Finger auf Zetterer zeigen. Und das ist halt einfach die undankbarste Scheiße, die du als Torwart haben kannst, wenn so einer alleine auf die Suche. Aber ich bleib halt dabei, wenn du rausgehst, musst du den haben.
Okay.
Oder musst du ihn zumindest wegwemsen.
Also du bist der Experte fürs Torwartspiel, ne?
Also ja, das ist eine 50-50.
Du bist der Mann.
Ja. Das ist so eine 50-50-Sache, ne? Aber er sieht da einfach maximal unglücklich aus, weil er ja noch nicht mal an den Ball kommt.
So, ja, und auch noch so blöd vorbeitritt und wirklich anderthalb Schritte zu spät ist, ne?
Ja. Und er hat in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo er genau in so einer Situation nicht rausgeht, sondern im Kasten bleibt, ne?
Richtig.
Und du hast halt einfach, das muss man als Torwart halt immer, das ist halt immer die Frage, die sich jeder Torwart in so einer Situation stellt. Wenn ich rausgehe, darf ich die Hände nicht benutzen. Warte ich jetzt? Also, weil, was willst du machen, ne? Also, du hast sowieso ein 1-gegen-1, ja?
Ja.
Lässt du dich auf das Duell ein, Spieler gegen Spieler, beide dürfen nur die Füße benutzen, oder wartest du im 16er auf den auflaufenden Spieler, um dann auch deine Hände im 1-gegen-1 benutzen zu dürfen?
Ja.
So. Ist eine Sache, die musst du in einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden. Zetterer hat dann wahrscheinlich gedacht, okay, den kriege ich noch, und hat dann halt unterschätzt, wie schnell Stergiou war.
Ja.
So, aber das sieht dann halt einfach scheiße aus, ohne da jetzt zu sagen, Zetterer, du Pflaume. Es war halt einfach in dem Kontext in meinen Augen die falsche Entscheidung, ohne jetzt zu sagen, nimm Zetterer raus.
Bin ich jetzt auch bei dir, muss ich auch sagen. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt und ich dachte, das Ding ist, so wie Stergiou zum Ball geht, weil der Pass war ja schon anspruchsvoll zu verarbeiten, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und auch wenn Zetterer nicht da ist, muss er auch so seltsam zum Ball gehen, wegen seines Laufweges.
Ja, genau.
Ja, und wo auch noch die Chance relativ groß gewesen wäre, dass der Ball ihm wegspringt oder irgendwo er ihn nicht so gut kontrollieren kann. Wenn natürlich der Torwart aus dem Spiel genommen ist, dann ist egal, ob du ihn mit der Sohle irgendwie vorbei pimmelst, ja. Weil dahinter ist ja keiner mehr. Genau. Wenn da allerdings noch einer, ja, hast du recht. Naja gut, und du weißt, ich bin sonst eigentlich, eher kritisch, ne? Ich sag mal, ich hab so eine 5 Meter Raum hoher Ballallergie und so leichten Weitschussausschlag. Ja. Weißt, was ich meine?
Ja,
da dachte ich so, okay, es ist halt auch von der Raumaufteilung haben sie uns halt einfach die Hosen runtergezogen.
Ja.
Aber es stimmt schon, es sieht seltsam aus. Und jetzt, wo du das sagst, mit der zweiten Halbzeit, ne, weiß ich noch, dass da auch hinter uns die Hälfte rief, komm raus, und die andere Hälfte, bleib drin.
Ja, ja, genau. So, ja.
Weil das war auch so eine undankbare Situation. Das ist so ein bisschen halb rechts vorne, ne?
Ja,
also
genau.
Richtig. Kann ich mich dran erinnern. Weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber das war gut, dass er drin bleibt.
Ja, genau.
Weil ich glaube, Pieper holt den Stürmer noch ein.
Ja. Im Übrigen, ne? Pieper, was für eine Leistung wieder.
Ja, fand ich auch.
Weil Pieper ist ja auch derjenige, der dann den Ausgleich einleitet.
Ne? Ja.
Weil er wirklich dieses schwierige Kopfballduell in der eigenen Defensive gewinnt,
ja,
und den Ball so direkt zu Schmiedi bringt, der dann den Angriff, diesen wirklich toll gespielten Angriff, zu 1-1 einleitet.
Ja, das waren wieder die geilen Baller, ne? Die Ballerwelpen in der Mitte. Da waren ja wieder alle drei beteiligt. Schmied auf Dux, ne? Der genau. Schiri lässt Gott sei Dank den Vorteil laufen.
Ja.
So, aber
auch Weiser wurschtelt sich durch.
Genau,
und mittlerweile Dux
schützt ihn irgendwie. Und Weiser ist ja eigentlich der Rechtsverteidiger.
Ja.
Weiß aber, irgendwo fällt da der Ball runter. Wenn da Romano und Duxi irgendwie rumballern, dann fällt da irgendwo der Ball runter.
Ja.
Und so kommt er ja überhaupt noch ran, ne? Und dann ist die Birky-Mechanik auch, ne? Dass er nicht ins Abseits rennt.
Genau, das
im richtigen Moment losläuft.
Ja. Da ist er mittlerweile im Timing einfach wirklich besser geworden, ne? Und das zeigt halt wirklich, dass er auch lernfähig ist, ne? Weil er ist geduldiger. Ne? Weil früher war er ja gerne mal zu früh gestartet, peng, abseits.
Ja.
So, mittlerweile ist er geduldiger und dadurch wächst dann das Vertrauen zu seinen Mitspielern. Ne? Und die Mitspieler checken auch wie Birky funktioniert. Erinnert mich im Übrigen in einigen Situationen einfach von der Art und Weise, wie Werder spielt.
Halt. Ja? Ailton.
Ja, ich wollte es gerade
sagen. Ja, du bist so geil. Ja, ich hatte das nämlich auch im Kopf.
Ja. Ja, das ist
inklusive
halt,
der Tribünennummer vorher, dass er schon fast aussortiert war.
Ja.
Unter Felix Magath und Wolfgang Sittger und weiß ich nicht
auch
welche.
Einfach, also auch das greift halt auch so geil in diesem Werder, macht sich dann irgendwann dieses Skillset einfach macht das zum Teil des Spiels.
Richtig, ne? Richtig.
Und bauen dann halt auch Spielzüge drauf auf und so. Ne?
Ja.
Und das ist schon geil, ey.
Muss aber erstmal den Charakter brechen, sozusagen. Ja. Ja? Und den erstmal so im Griff haben oder so, ich sag mal, so kaputt kuscheln, ja, dass er Werder Bremen dankbar ist und ein komplett neues Mindset entwickelt.
Ja.
Ey, Ailton war ja auch, der war ja schon, das war ja 5 vor gescheitert. Der kam aus Mexiko, saß hier 1,5 Jahre mit Übergewicht als Pummel, ja, saß er auf der Tribüne rum, ist mit dem Taxi zu spät nach Norderney. Na gut, das war schon nach seinem Durchbruch, aber der hat ja 0,0 den Anschein gemacht, dass er noch irgendwas werden will. Im Profifußball in Deutschland. Ne? Und auch dann, ich sag mal, küchenpsychologisch richtig angefasst.
Ne? Spricht halt auch für das Umfeld, ne? Also muss man halt eben dann auch, weil er ist ja, also Berkey ist ein gutes Beispiel, aber ist ja ehrlicherweise auch nur in einer Reihe vieler ein weiteres Beispiel. Ne?
Ja.
Denn das kannst du ja auch, also das kannst du ja auch x-beliebig anwenden, selbst auf so Leute wie Leo Bittencourt und so, ne?
Ja.
Die ja auch, also wirklich Hans Dampf in allen Gassen waren, weiß ich nicht, in 6 Jahren irgendwie 6 Vereine und so, ne? Und dann kommen die halt nach Bremen und setzen sich hier halt fest. Und weil sie sich hier wohlfühlen, weil das Umfeld passt so.
Ja, und ich meine, wer hätte das gedacht, dass so irgendwie so eine High-Quality-Aktion von unserem brasilianischen Zehner Leo Bittencourt.
Ne?
Und unserem so schottischen Vollstrecker.
So der Pass. Ja. Es gibt so geile Kameraeinstellungen, wie du einfach siehst, so wie sich vor Bittencourt die Abwehrreihe auftut, wie das Rote Meer.
Ja? Richtig. Und auch das wieder ein Beispiel dafür, für einen der seltenen Momente, wo wir die Mitte freigespielt haben.
Ja.
Ne? Und die Mitte geöffnet haben mit einer guten Aktion, wo Stuttgart dann nicht mehr präsent war. Das ist
übrigens
der Pass
von Silva. Also die Ballbehauptung von Silva, bevor der Pass kommt. Ey. Super.
Exakt. Und dann der Blick von Lienen auch, den Ball in die Mitte zu spielen. Und dann sag ich mal, das war schottelianischer Pass.
Ja.
Schottelianisch, aber brattisch abgeschlossen. Ja. Komplett brattisch in die Maschen. Und das ist One-Trick-Pony. Ne? Das klingt immer so blöd, aber wenn man den One-Trick so beherrscht, auch beim ersten. Ich hatte bei allen technischen Mängeln manchmal. Und ich weiß noch, die erste Berkey-Aktion, da bin ich ausgerastet, weil er den Ball nach 5 Minuten nicht in die Mitte legt, wo Dux ganz frei ihn reinschieben kann.
Die Szene habe ich mir nochmal angeguckt. Ne? Wir haben dann im Vorbild gesagt, dass er im Abschluss besser werden muss. Ne? Ich habe mir die Szene nochmal angeguckt. Der Abschluss ist gar nicht schlecht. Ne?
Nein, er muss ihn spielen.
Nee, aber der Abschluss finde ich ist der Abschluss ist in Ordnung, weil die Schussposition ist gut. Nübel hält den mit den Stollen. Also der ist nicht schlecht geschossen, so, ne? Er kriegt die Fußsohle dran. So, da reden wir über Zentimeter so.
Aber trotzdem ist einer komplett blank in der Mitte.
Duxi,
der ihn nur noch mit der Seite reinschieben muss, weil durch Berkeys Sprint schon alles aufgerissen ist.
Aber zum Beispiel auch das Tor von Berkey, ne? Das Tor von das erste.
Ja.
Ja. Njinma lobt den drüber.
Ja.
Das ist einfach ein guter Abschluss, weißt du, weil es ist genau das, worüber wir mal geredet haben. Wenn du die Leute auf die Reise schickst und die laufen alleine aufs Tor zu, haben die zu viel Zeit zum Nachdenken ganz oft.
Exakt.
Und er macht den einfach wirklich eiskalt. Das ist echt gut gemacht.
Geh aus meinem Kopf, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich hatte gar keinen Zweifel, dass er den reinmacht.
Ja.
Ja. Ne? Bei ihm, bei Dux hätte ich Zweifel, bei Jinma hätte ich Zweifel, bei Silva auch dieses Jahr, ne? Aber ja, irgendwie, ja, vielleicht ist es genau das gerade, dieses Nicht-Nachdenken, Kopf aus, was uns was ja allgemein sagte, sprachen wir ja auch drüber letzte Folge, was Marco Friedl ja auch bestätigt hat, auch diesen ganzen diese Europa-Rechnerei betrifft. Ne? Jedes Mal hat er im Prinzip die Büchse der Pandora, weißt du, der etwas, sperrigen Vergleich, Entschuldigung nochmal dafür. aber im Prinzip war es das, ne? Was Friedl jetzt bestätigt hat. Dieses Nachdenken hat jedes Mal, ist jedes Mal zum Nachteil geworden.
Ja.
Ne? Und dieses Rechnen. Und mittlerweile, glaube ich, setzt sich da doch auch überall die Erkenntnis durch, dass wir ja wirklich nur noch unsere Spiele, jedes für sich.
Ja, toi, toi, toi. Weil Dann kommen wir in die zweite Halbzeit und dann kann man ja auch direkt mal auf Causa Woltemade gucken, ne? Weil ja. er zieht dann relativ schnell die gelbe.
Ich habe allerdings ein kleines Zeitproblem, mein Freund. Ich muss unterbrechen.
Dann machen wir Pause.
Ja, machen wir Pause. Ja.
Ihr kriegt eine Melodie zu hören, die euch vielleicht bekannt vorkommt. Ja? Und wir nehmen dann auf, wann immer es passt. Und das wird für euch ja nur eine ganz kurze Unterbrechung sein. Also bis gleich.
Das wird passend gemacht. Bis gleich. So, Team Tunnelblick ist wieder am Platz für euch. Ja, mit der Musik konnte man sich gut vorstellen, wie wir eine Redaktion leiten, eine Investigativrecherche anschieben, ein paar Mitarbeiter entlassen und schnell das Mittagessen runterschlingen.
Oder Urlaub machen.
Wie ist denn Benny Hill im Urlaubsmodus? Wie geht das denn, mein Freund?
Gartenarbeit.
Mit Benny Hill.
Rasenmäher, Kantentrimmer, you name it.
Verstehe, verstehe.
Aber das passt sehr gut, gerade bei dem Wetter mit Benny Hill im Ohr. Ich weiß, ich habe so eine Ahnung, was mein Kopf mit mir den Rest des Tages machen wird.
Ja, nee, sehr gut. Habe ich Kino im Kopf. Ich hoffe, ich kriege die Bilder wieder raus irgendwie.
Ja, bitte. Bitte tu das. Und weißt du, was noch ein unschätzbarer Vorteil von Urlaub ist? Ich muss noch nicht mal mehr nachgucken, wo wir eigentlich gerade waren. Denn ich habe es mir gemerkt.
Ja.
mein Kopf ist so entmüllt von allem Arbeitsalltagsstress, dass ich dir sagen kann, wir wollten gerade in Halbzeit 2 Stuttgart-Werder eintauchen und ich hatte vor, das zu tun mit einer der ersten prägenden Aktionen der zweiten Halbzeit, nämlich der gelben Karte für Nick Woltemade.
Ja, Hashtag schlagender Riese.
Ja.
Ja, hast du zu Recht abgelehnt. Ja,
aber ja. Spoiler, sehr kontroverse Entscheidung, ne? Also auch im Nachgang, ja, nicht nur von Stuttgarter Seite, keine große Überraschung ist, aber die Werderaner haben das eigentlich durch die Bank weg auch als ein bisschen zu harte Entscheidung gesehen. Wie fandest du's?
Sprichst du jetzt über den Platz oder über die gelbe?
Nee, über den Platzverweis schon. Okay. Weil das ist ja in Paarung mit der gelben, ist das ein Paket, da lag eine Viertelstunde oder so dazwischen.
Ja, schwierig. Also als wir im laufenden Spiel, ne, waren wir ja beide schon so, dass wir gedacht haben, Alter, ja, aber wie haben wir das früher genannt in meiner Jugend? Ruppen hieß das.
Ja.
Leute,
ja,
die so gespielt haben, waren Rupper. Ja, so, und wir haben ja schon eben drüber gesprochen, dass Werder ja wirklich ja so ein bisschen zur Treibjagd geblasen hat und Woltemade gezielt attackiert hat, aber ohne eine gelbe Karte, zwar mit dem einen oder anderen Foul und Unterbrechung und so, aber wir haben den richtig genervt. Und ich fand aber, Woltemade hat jetzt nicht als Friedenstaube unterwegs auf dem Feld.
Ja, genau. So haben wir es ja auch während des Spiels im Vorgespräch schon irgendwie auch uns immer wieder zugerufen. Ne? So du mieser Kleiner, weil er immer wieder den Ellbogen auspackte und hier mal am Hakeln und am Maulen und am Meckern und so. Ja. Ich musste mal an Homer Simpson denken, wenn er Bart wirkt.
Ja,
du mieser Kleiner.
Ja, so ein bisschen. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen den Gesamteindruck beim Schiri hinterlassen, weswegen dann die Lunte ein bisschen kurz war. Ne? Aber mal nacheinander, dass er für diesen Ellbogen, ich glaube gegen Stark war das, gelbe, dass er da dann endlich gelb sieht, war für mich überfällig.
Ja, sehe ich genauso. Also weil er sich vorher, es gab ein ums andere Mal Situationen, wo er auch einfach wirklich, wirklich dreckig teilweise. Ja. Einmal unten ein bisschen, dann oben ein bisschen, dann mit dem Ellbogen raus, ne? Auch mal irgendwie hinterher treten, wenn der Ball schon weg ist und so, hat man lauter Nicklichkeiten gesehen.
Nicklichkeiten ist dieses andere geile 80er-Wort wie Ruppen. Ne? Genau, und du siehst halt auch immer in der Wiederholung, ich weiß nicht, wie gut der Schiri das gesehen hat. Jablonski ist ja eigentlich einer der besseren Schiri, finde ich. Dass er auch in den zwei, er guckt auf den Knöchel und fährt dann den Fuß aus Richtung Sprunggelenk und du denkst, ey, wenn du da vorher, das sieht aus, als sei das dein Ziel gewesen, ne? Und es ist so ein bisschen so eine Grundaggressivität, sag ich mal, da drin gewesen, weswegen er sich jetzt nicht beschweren konnte, dass es dann zumindest irgendwann gelb gab. Ne? Ja. Danach war ich ein bisschen, um es mal andersrum aufzuzäumen, danach war ja irgendwie das Narrativ auch in den Medien, Stuttgart hat nur deswegen verloren, es ist die größte Skandalentscheidung in der Geschichte der Bundesliga und wir werden das anfechten vor Dings und sonst hätte Werder keine Chance gehabt. Also das ging mir dann doch medial in eine etwas falsche Richtung, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann irgendwann gestern vorsichtig so vor sich gepostet, bin ich eigentlich der Einzige, der findet bei gefühlten 14 Fouls und dreimal Arm im Gesicht, dass Gelb-Rot da auch irgendwie okay ist. Und da kam dann aber eine Menge Zuspruch auch, muss ich sagen.
Ja, also ich bin in der Sache, aber ich finde es, und da sind wir ja berühmt für, ja, finde Differenzierung an dem Punkt.
Ja, total genau. Wichtig, ne? Und anders geht's auch nicht, ne? Ich will halt nur sagen, es ging mir jetzt erstmal darum, diesen medialen Eindruck, dass wir da die großen Gewinner einer skandalösen Fehlentscheidung gewesen sein sollen, wie es Herr Hoeneß dargestellt hat. Ja. Diesen Eindruck, also unter diesem Eindruck stand ich, deswegen habe ich ganz vorsichtig gefragt.
Ja. Ne? Ich muss ein paar Sachen zur Einordnung versuchen mal eben, wenn ich darf. Finde ich, ist ganz wichtig, weil ich bin in der Sache ja komplett bei dir. Ne? Diese typische erzieherische Maßnahme, die ein Schiri zieht, wenn ein Spieler einfach über die Stränge schlägt und übermotiviert ist. Und das war Woltemade für mich, zumindest in einigen Phasen des Spiels. Absolut normal, absolut üblich, dann halt irgendwann beim dritten Ellbogen auch mal die gelbe Karte zu ziehen.
Richtig.
So. Ne, bin ich komplett dabei. Ich habe mir allerdings, weil du hattest mich gestern noch angeschrieben und hattest verwiesen auf eine Diskussion zwischen dir und einigen Usern in Bezug auf war dann ja irgendwie auch nur eine Frage der Zeit.
Ja, genau. Der User Ghost, vielen Dank auf Blue Sky, ne? Der meinte nämlich, könnte es vielleicht sein, gab es zwischen der gelben und dann der gelb-roten. Übrigens auch, um das nochmal klarzustellen, was ich eben meinte, bedeutet nicht, dass die zweite gelbe dann hundertprozentig korrekt ist für die Aktion, ne? Ja. Ich will halt nur den Gesamteindruck erklären. Der User Ghost schrieb, gab es vielleicht eine Ansage vom Schiri nach dem ersten oder nach der überfälligen gelben Karte für den Ellbogen, Alter, noch einmal, dann fliegst du runter.
Ja, also das kann gut sein, ne? Also das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass er dann halt eben mit der gelben Karte auch zu Woltemade sagt, hör mal zu, das war jetzt der dritte Ellbogen, Junge, jetzt zeige ich dir gelb, reiß dich am Riemen, sonst gehst du runter, ne?
Aber du hast ja gecheckt, ne? Ja.
Genau, nach deinem Hinweis habe ich mir dann mal die Mühe gemacht, weil zwischen gelber Karte und gelb-roter Karte lag, glaube ich, nur eine Viertelstunde oder so.
Ja.
Und habe mir das mal angeguckt und habe auch bewusst auf Woltemade in den Spielszenen geachtet. Er hat sich danach nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Also es gab dann wirklich keine Situation mehr, wo er mit dem Schiri lamentiert hat oder wo er noch irgendwie nicklig nachgetreten hat.
Oder wo der Schiri ihn aktiv warnt oder so. Ne?
Genau. Also in diesem pädagogischen Ablauf hat er im Prinzip so darauf reagiert, wie ein Spieler darauf reagieren sollte, wenn der Schiri ihn warnt, unter anderem auch mit einer gelben Karte.
Ja.
In dem Kontext finde ich die gelb-rote Karte dann überzogen, denn für mich war das keine klare gelbe.
Ja.
Deswegen, das meine ich mit differenzieren, ne? Ich in der Summe und halt eben auch dann irgendwann zu sagen, pass mal auf, Nick, da bist du selber schuld, ja, wenn du vorher einfach die ganze Zeit am Ruppen bist,
ja.
dann ist es halt einfach einmal zu viel. In der Situation fehlte mir halt ehrlicherweise das rohe Spiel oder die Absicht, sondern er war halt einfach, ja, die berühmte Goofy-Langbein-Situation, die Sekunde war er zu spät und trifft ihn dann leicht, ne?
Ja.
Weiser geht dann dolle runter und dann zieht halt Jablonski auch die Karte, gelb-rot, alles klar. Und ich glaube, was dann letzten Endes für Stuttgart einfach auch so das Ganze zu so einer Dringlichkeit hat werden lassen und wir reichen Einspruch ein und so, ist halt, weil Jablonski dann danach wohl auch in den Katakomben noch zu den Verantwortlichen vom VfB auch gesagt hat, ich habe es jetzt gerade nochmal gesehen, das war eine zu harte Entscheidung.
Ja. Was ihn ja auch ehrt und wo ich vielleicht auch sogar mitgehe, dass man, wenn man nur einzeln diese zweite Aktion betrachtet, kann man auch sagen, es ist zu hart, will ich gar nicht widersprechen. Ne? Ja. Trotzdem, und ich sag's auch nochmal mit der Bubble, ich zähle nur Merlin R., Petra Gurm, Verlat 14, Wuppi, ohne Ende, Jensen auch, ja, dein guter Freund Jensen schrieb das auch, Herr Martinsen, Ariane Anschütz schrieb, er hat doch von Anfang an drum gebettelt. Ja. Und Würfelzucker, lieben Gruß, meinte, guck mal genau hin, bei dem zweiten Foul, wenn der Schiri das gesehen hat, guckt auf den Knöchel von Weiser. in diesem Zweikampf. Guckt auf Weisers Fuß und schiebt dann die Pike Richtung Sprunggelenk raus.
Ja, das finde ich zu viel.
Ist mir auch too much. Ich will halt nur sagen, man kann argumentieren, die zweite Gelbe ist für die Aktion zu hart. Ja. Man kann aber auch argumentieren, der Schiri hatte keinen Bock mehr, die größte Wildsau auf dem Platz immer mit einem durchkommen zu lassen. Denn so hat er sich präsentiert da dann irgendwann. Dann kam ja auch noch der Frust dazu, das Lamentieren. Dann kam dazu, dass Karazor, ja, den Schiedsrichter auch noch die ganze Zeit voll, also der war für mich überfällig.
Ja, ja. Genau.
Kapitän oder nicht, ne? Aber du, wie der den angepöbelt hat, ja. Während wir
und auch abgewunken
einen Angriff so. Spielen. Ja. Ja. Aber Schiedsrichter sind Menschen und irgendwann ist halt auch dieser Gesamteindruck vielleicht, Alter, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's ja. mir.
Und ich würde noch ein Bild bemühen.
Ja, ja, noch ganz kurz für meine sowohl als auch Differenzierungsrant. Danach keine gelbe mehr, keine Fouls mehr, nix mehr.
Ja, okay, klar. Das ist die Donald Trump-Taktik.
Hat ein Schiri auch auf der Habenseite, muss man dann sagen.
Ja, naja, hat er auf der Habenseite, weil er halt regiert wie Donald Trump. einfach willkürlich, also nein, abschichten.
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist, es fühlt sich halt so ein bisschen so an, und das kenne ich aus meiner Kindheit noch, ja. Du baust die ganze Zeit Scheiße und beim Toben schmeißt du irgendwie Sachen vom Wohnzimmertisch und irgendwann wird Papa echt sauer.
Ja. Ja,
und sagst du, Junge, noch einmal, ne? Dann sagst du, oh, okay, habe ich gehört, jetzt bin ich vorsichtig, ja. Dann gehst du am Kaffeetisch vorbei, die Katze beißt dir in den Fuß, du erschrickst dich und beim Erschrecken schmeißt du aus Versehen mit dem Popo die Vase runter.
Ja. Ja?
Dann sagt Papa so, 4 Wochen Stubenarrest. Das ist ja Blonsky und Woltemade.
Sehr gut. Super. So, kann ich zu der Schilderung noch die Benny Hill Musik bitte? Wie du mit dem Arsch, dann, wie dich die Katze beißt.
Also ich sag bloß, ne, in der Summe, ich bin in der Summe bei der Bubble, ich bin in der Summe bei dir. Ich finde, mit etwas mehr Fingerspitzengefühl hättest du ihm genau dort sagen müssen, okay, pass auf, das war nicht Absicht, aber das sah unglücklich aus. Du bist wirklich dunkel.
Ja.
Dunkelgelbrot. So, reiß dich zusammen. Hätte ich in der Situation besser gefunden.
Okay.
Aber wir haben gewonnen.
Wir diskutieren nicht und wir werden auch nicht das Ergebnis anfechten. Klar, man kann auch sagen, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gibst du ihm schon beim zweiten Ellbogen gelb in der ersten Halbzeit. Dann weiß er auch Bescheid. Ne? Er hat ja auch eine Menge laufen lassen und so weiter. Ja. Trotzdem, ganz ehrlich, ich muss sagen, also
einer von Stuttgart musste runter. Also in der Summe der Nicklichkeiten, der Ruppereien, der Aufmüpfigkeit gegenüber dem Schiedsrichter auf die eine oder andere Art und Weise gehörte das bestraft aus meiner grün-weißen Brillensicht heraus.
Denke ich auch. Ich finde auch, man kann sich über nichts beschweren aus Stuttgarter Sicht. Man kann sich nicht beschweren, dass er runterfliegt und es ist auf keiner Seite eine klare Fehlentscheidung. Und wo wir uns aber, glaube ich, einig sind, und auch, ich muss da auch sagen, die Bubble war jetzt auch nicht so, hängt ihn, ne? Sondern es war ja auch nur die Reaktion auf meine vorsichtige Frage, bin ich eigentlich der Einzige, der den Skandal nicht erkennt? Ja, so. Ich muss da auch ein bisschen an Niklas Stark denken, mit diesem Zeitspiel Gelb-Rot.
Ja.
Weißt du das noch? Es war auch so eine Lappalie, aber auch die Summe von Geh mir nicht auf die Eier, Niklas Stark.
Ja.
Schiedsrichter-Dings. Wo der Schiedsrichter dann irgendwann sagt, Alter, jetzt reicht's mir. So. Ja. Und Entschuldige. Insofern, ja. Und wo sich, glaube ich, aber alle einig sind, es ist ein bisschen erbärmlich vom VfB Stuttgart, das jetzt als Alibi für diese Niederlage herzunehmen. Das ist mir einfach zu billig, weil wir haben das Spiel nicht deswegen gewonnen und auch schon gar nicht unverdient.
Und in der Kindererziehung und in der Schiedsrichterautorität gilt nach wie vor die Losung, viele Wege führen nach Rom.
Ja.
So. Und deswegen, in der Summe können wir es, glaube ich, genauso konstatieren.
Kindererziehung ist vielleicht wie Schiedsrichter sein eine Mischung aus Verhandlung und Erpressung.
Ja. Und Willkür.
Willkür nicht vergessen, aber was ich noch, bevor wir dann gleich nochmal einsteige, nochmal vielen, vielen Dank an die beste Bubble der Welt aller Zeiten. Auch wieder Titelideen zum Nachnehmen. Ohne Ende. Es werden jedes Mal mehr.
Wir müssen anbauen.
Haben wir
anbauen für die Aktenordner.
Haben wir genug Liebe für alle? Ja.
Ja, bei uns, also bei uns beiden, da ist das ja wohl eine rhetorische Frage. Ja. So viel Liebe, wie da im Raum ist. Aber sei es, wie es ist, um mal wieder eine meiner viel zitierten 80er-Jahre-Boomer-Formulierungen zu bemühen. wir können schon sagen, die gelb-rote Karte, wenn auch nicht der Dealbreaker für das Spiel, dann doch aber schon etwas, was uns klar in die Karten gespielt hat, ne?
Absolut. Es hat nämlich Stuttgart, weil, um mal wieder aufs Fußballerische zu kommen, ne? Wir gleichen verdient aus kurz vor der Pause 1-1, so. Und dann merkst du, dass Stuttgart die Taktik ändert, ja. Stuttgart hat Schiss vor uns und steht viel defensiver. Ja. Ne? Macht nicht mehr, versucht nicht mehr, diese Räume aufzumachen, spielt viel geduldiger und hat mehr den Ball, hat auch mehr Spielanteile und wir tappen nicht in die Falle, sondern bleiben hinten stehen und sagen, jo, steht 1-1, dann kommt mal, dann zeig mal. Ja, so. Genau. Und dann haben sie auch ein bisschen gezeigt und wurden stärker, muss man ja auch sagen. Dann hatte Woltemade ja auch diese riesen Kopfballchance, ne, die ja halt eigentlich rein muss. Ja. Ne? Und wo wir großes Glück haben. Und dann ist natürlich die Gelb-Rote wieder ein Bruch im Spiel, weil Stuttgart aus der Komfortzone, nämlich wir spielen keinen mutigen Offensivfußball, sondern stehen erstmal und gucken mal und hoffen am Ende die individuelle Klasse oder so, ging nicht
mehr. Und weißt du noch, wir haben es gesehen, weil dann die Kamera schwenkte auf Hoeneß, wie er, man konnte man von den Lippen ablesen, wie er seinem Team zubrüllte, als Woltemade runter musste, 5-3-1, 5-3-1, ja, dass er quasi die Taktik umgestellt hat. Und du hast es sofort gesehen, praktisch kein Offensivpressing mehr.
Ja.
Sie haben mit Woltemade fehlte der zweite Spieler zum vernünftigen Anlaufen vorne. Sie haben es komplett sein lassen.
Richtig, weil die ja schon in der ersten Halbzeit die Erfahrung gemacht haben, auch bei 11-11, wenn die einmal schlecht stehen in der Mitte, dann kommen unsere drei Baller und vorne rennt der Schotte los. Ja. Ne? So, und die Situation wollten sie natürlich vermeiden. Und 5-3-1 zu Hause ist natürlich, fahr den zweiten Bus vors Tor.
Ja, genau. Haben sie dann ja auch wirklich probiert und genau so veränderte sich das Spiel. Ne? Ja. Werder kriegt mehr Ballbesitz, Werder hat eigentlich das Spiel mehr oder weniger komplett im Griff.
Richtig.
Wird bloß nicht gefährlich genug, sagen wir mal. Ja. Mhm. Wir haben dann noch den Kopfball von Agu, der dann doch weit übers Tor geht.
Ja.
Nach einem guten Angriff.
Ein paar Abschlüsse haben wir noch. Wir haben auch noch das eine Ding, wo Duxch durch ist, kriegt den Ball durchgesteckt und Jajc, dieser junge Verteidiger, der reingekommen ist für Chabot, also mit einer mega Rettungsaktion.
Ja, stimmt.
Mit so einer Flugrätsche.
Spitzelt er ihm den Ball von der Stirn.
Wahnsinn, wo man auch sagen muss, ey, leider scheiße, einfach mega geil verteidigt.
Ja, oder das Luftloch von Bittencourt, wo Friedel dann noch zum Schuss kommt, denn den Nübel so geil hält.
Richtig, den Friedel eigentlich recht kontrolliert flach aufs Tor kriegt, aber mit, ne? Ja, so ein Ball, wo man denkt, ey, muss mal einer einen Fuß reinstecken, dann wird er abgefälscht, ne? Ja, und auch, wie du mal auch zu Recht meintest, die Statistiken haben sich verändert in der zweiten Hälfte, logischerweise durch die Überzahl.
Ja, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, ich überlege gerade, gab es eigentlich auch noch irgendwie. Nee, ich glaube, eine Statistik zu gewonnenen Zweikämpfen habe ich jetzt gar nicht griffbereit. Mhm. Aber sei es, wie es ist. Also.
Ja, und ist auch verfälscht, auch wenn dann eine Mannschaft zu zehnt ist und nur noch verteidigt, dann hast du natürlich eine höhere Zweikampfquote, als wenn du mutig ins 1-gegen-1 gehst. Ne? So, anyway, aber wie war dein Gefühl denn? Wir waren ja lange in Überzahl, fast eine halbe Stunde. Und das Tor, bis wir dann zwingend waren, hat aber sehr gedauert.
Ja.
Warst du da ungeduldig? Fandst du das richtig? Wir waren ja beide währenddessen eigentlich der Meinung, es sieht jetzt erstmal nach Bürokratenfußball aus, aber besser als ins offene Messer laufen.
Ja, wobei ich habe zwischendurch auch einmal zu dir gesagt, irgendwie so in der 78. oder so, meinte ich, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Mhm. So, weil ich halt eben dann, wenn Stuttgart zu Hause, Stuttgart ist auch eine Truppe, und das hat man in der ersten Halbzeit phasenweise auch schon gesehen, irgendwann gehen die absichtlich auf Standards.
Ja.
Ne? Also dann gucken sie, dass sie den Ball irgendwie Richtung Eckfahne tragen und dann da irgendwie einen anschießen, damit der Ball zur Ecke geht. Oder sie lassen sich irgendwie im Halbfeld faulen, weil sie sagen, okay, wir kommen spielerisch nicht durch. Ne? Und Standards sind halt einfach immer so ein 50-50-Ding.
Ja, da ist egal, ob du Überzahl hast oder ja, nicht.
Genau.
Bei Standards egal.
Hast du spätestens nach dem Platzverweis auch gesehen, dass sie es darauf abgezielt haben. Ja. Deswegen fand ich es umso bemerkenswerter, wie wir es dann auch, also, und das ist das beste Wort überhaupt, geduldig zu Ende spielen. Ja. Ne? Weil du halt eben gemerkt hast, da kommt nicht dann irgendwann von der Mittellinie irgendwie der Ave-Maria-Ball in den 16er, sondern sie versuchen es halt trotzdem irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen spielerisch zu lösen, auch immer wieder über Weiser, immer wieder der Versuch, auf 16er-Höhe den Ball scharf ins Zentrum zu bringen, ja. Und wir haben es dann halt eben auch schon in der Beschreibung des 2:1 auch gesagt, das war eine Kombination aus allen Tugenden, die uns in der letzten halben Stunde ausgezeichnet haben, ja. Silva geht, also das fängt ja an damit, dass Sennelinen so geil einen Abschlag von Nübel auf die Außenseite zu einem Stuttgarter so gut liest, dass er frühzeitig erkennt, pass auf, der hat nur die Option, den Ball jetzt zurück zu seinem eigenen Spieler zu köpfen. Dann geht er dazwischen,
die hat absolute den Ball, Stärke von Sennelinen, ja.
Genau. Ne, geht dazwischen, hat den Ball, rettet ihn vorm ins Ausgehen mit so einem komischen Drehschuss zu Weiser und das ist der Winner. Weiser legt ihn in die Mitte zu Silva.
Ja.
Ja. Und Silva führt einen harten Zweikampf und geht zu Boden.
Und er hatte zwei ähnliche Zweikämpfe vorher, da hat er den Ball verdaddelt.
Ja. Ja, genau, ne? Und geht zu Boden und bleibt aber in der Situation und behält seinen Körper irgendwie dazwischen und schafft es, den Ball noch wieder zurückzustochern zu Linen, der ihn dann in die Mitte zu Bittencourt spielen kann. Und der halt hat halt eben dieses Riesenloch vor sich.
Ja, und dann ist nämlich in der 91. zum ersten Mal der Raum auf, was sie halt vorher nicht geschafft haben, weil, wie gesagt, wie du von den Lippen gelesen hast, 5-3-1, 5-3-1. Ja. Ne? So, und das war im Prinzip, also Gott sei Dank hat es geklappt, ne? Aber diese Geduld, das zu Ende zu spielen, spiegelte sich ja auch darin, dass keine Wechsel kamen. Es hat ja ewig gedauert bis zu den Wechseln und wir standen ja fast auf den Stühlen und meinten, alter Birki, der kann nicht mehr, der liegt da wie ein Käfer. Ja, ne? Genau. So, der muss doch raus und so. Nee, er lässt ihn drin, nimmt Duxch raus, genau die richtige Entscheidung. Aber wir haben halt mit Geduld das Ding zu Ende, bis sie dann irgendwann das nicht mehr zulaufen konnten.
Ja. Ne? Ja, und aber auch so geil, irgendjemand aus dem Fanclub meinte dann noch, ja, und hier, und Turit Knag, die das für The Zone mitkommentiert hat.
Die super
meinte
halt war, so, fand ich.
Ja, und meinte dann halt auch so, und jetzt mit Bittencourt noch einen Kreativspieler bringen, und dann meinte ich so zu dir so, die hat aber in der letzten Zeit wenig Werder geguckt bei Bittencourt und Kreativität. Naja, und dann wird einmal mehr der Siegert wieder Lügen gestraft und dann packt Bittencourt diesen Geistesblitz aus.
Ja, genau, auf Birki, den wir 20 Minuten zu Auswechslungen gefordert hatten.
Ja, genau.
Ja. So oder
Experten.
So.
Experten am Werk.
So oder so, Ole Werner, alles richtig gemacht wieder.
Ja. Wieder. Ey, und tut mir leid, ganz kurz nur, und der Rest ist ja wohl wirklich Geschichte, ey, wie wir diesen Laden zusammengebrüllt
haben. Ja, das stimmt.
Alter, wie wir alle vor der Leinwand standen und geschrien haben und also unfassbar.
Ja, es war nur ein 2:1 Auswärtssieg in Überzahl. Aber so, es
leichte
fühlte,
Stadion-Vibes auf jeden Fall.
Es fühlte sich so groß an. So groß an. Ja. Ja, sehr, sehr gut. Und die Geduld, die Konzentration und der komplette Fokus nur auf dieser Aufgabe, das war, glaube ich, wieder der Schlüssel dazu.
Und das muss die Losung für Samstag sein. Alter.
Ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn man am 28. Spieltag sein bestes Saisonspiel macht, schafft man es auch am 29. Und das haben wir vielleicht, weil Stuttgart war schon auf jeden Fall auf dem Frankfurt-Niveau, denke ich.
Aber Alter, was die jetzt ganz ehrlich, ne? Komischerweise ist jetzt so zwar ein etwas krummes Bild, aber ich sag's trotzdem einfach mal. Das war jetzt ausnahmsweise mal die Kür vor der Pflicht.
Ja.
Ja. Weil jetzt kommen halt eben die Mannschaften, wo du sagst, nee, die stehen in der Tabelle hinter uns, dann müssen eigentlich 6 Punkte sein.
Ja.
Ja, ich hab Schiss.
Ja.
Sag ich dir auch ganz ehrlich so.
Okay, Mindset-Änderung. Es gibt keine Pflicht mehr. Es gibt nur noch Kürspiele. Es gibt nur noch Finals. Ja, wir haben jetzt Finale Bochum, Finale Pauli. Wer kommt da dann noch? Finale Union Leipzig und Heidenheim. Finale Heidenheim. Ja, scheißegal, wo wir in der Tabelle. Es sind alles Finalspiele. Und jedes Spiel muss die volle Konzentration der ganzen Woche abkriegen vorher. Und ich glaube, wir haben es eben auch schon, ne, du hast es auch gefühlt irgendwie. Jetzt ist der schwerste aller Momente.
Ja.
Es sieht auf dem Papier am leichtesten aus von allem. Ja, wir haben Frankfurt besiegt, wir haben in Stuttgart gewonnen und jetzt kommt das völlig zerschossene und gerupfte Bochum. Ja, kommt als nächste Geflügelplatte sozusagen, um in der McChicken-Woche zu bleiben. So, aber es ist im Kopf für uns der schwerste aller Momente.
Ja. Und was ich ja gerade, was mir auch mal aufgefallen ist, ne, das ist ja im Prinzip, der Abstiegskampf ist ja nur noch ein Kampf darum, wer von den 16. wird.
Richtig.
Der Abstand zu St. Pauli ist ja schon so groß.
Ja.
Ja, und jetzt geht's ja wirklich nur noch darum, wer schafft noch irgendwie den Sprung auf den 16., um wenigstens die Relegationschance zu wahren.
So ist es. Krass. Und wir können St. Pauli glücklich machen.
Ja.
Ja, weil wir da noch die Gegner haben, wenn wir die schlagen, wenn die gegen uns keine Punkte mehr holen. Ne, wenn wir Paulis Konkurrenten schlagen, hilft das nicht nur uns, sondern dann kann St. Pauli auch nicht mehr absteigen. Wir helfen gerne. Wir helfen gerne.
Ja. Und ich habe eben schnell nachgeguckt. Also Bochum hat jetzt auch wirklich die undankbarsten Gegner gehabt.
Ja.
Die haben jetzt zwar gegen Augsburg 2-1 verloren, aber davor hatten die ja Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt, Bayern. Und Bayern haben sie ja sogar gewonnen.
Ja, und ganz ehrlich, gegen Augsburg zu Hause ist im Moment der undankbarste Gegner, den du haben kannst.
Ja.
Die sind ja auch in
da
so einer Serie.
Da können wir ein Lied von singen.
Ja, ey, das Spiel lief ja genauso, wie die bei uns gespielt haben. Und Augsburg könnte halt auch im Gegensatz zu Wolfsburg, die ja eher in der Absturzbewegung sind, Augsburg noch ein gefährlicher Konkurrent, aber wir gucken ja nicht.
Wir gucken ja nicht.
Wir sind ja das Team Tunnelblick.
Ja, Team Tunnelblick. Wir gucken nur auf Bochum. Aber, und jetzt machen wir mal ein bisschen Mut. Was lässt uns denn daran glauben, dass Werder es diesmal auch im Kopf schafft, dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen? Denn, das muss man ja auch sagen, in der Vergangenheit waren das immer die Spiele, also diese Mentalitätswechsel, die notwendig waren, wo wir es verkackt haben.
Genau, und wo im Kopf Europa anspringt und der Europarechner, und ich möchte jetzt nicht nochmal das etwas krumme Pandoras Box Bild wiederholen. Ich glaube, das haben alle verstanden. Aber selbst Friedel hatte das gemeint, ich glaube ich eben auch schon. Friedel meinte das ja auch danach. Wir dürfen nicht den Deckel dieser Box aufmachen. Ja, dann fangen wir an, dann kommen Europaträume, Europageruch ist im Kopf und wir sind nicht mehr voll fokussiert. Was macht Hoffnung? Die Stundenpläne der letzten Wochen. Die Stundenpläne von Ole. 2 Tage frei und dann 100% Fokus nur auf den nächsten Gegner. Nicht auf den übernächsten, nicht dahin, nicht auf Entwicklung und was müssen wir hier und dem muss ich und der Leihspieler muss mal Minuten kriegen. Alles vergessen, ja, sondern nur das Spiel wie ein Finale, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben wirkt, zu Hause gegen ein kaputtes Bochum. Aber wie du meintest, das sind die Spiele und es geht im Kopf fußballerisch. Ja. Mache ich mir keine Sorgen. Aber wir müssen uns klar sein, dass wir aus unserer Komfortspielzone, nämlich der unterschätzte, aber eigentlich deutlich stärkere Underdog gegen vermeintliche Supermannschaften wie im Superflow, wie Frankfurt und Stuttgart, ne, jetzt ist ein komplett anderes Mindset. Ja, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir in ein Spiel gegen Bochum gehen, wo uns die Ergebnisse der letzten beiden Wochen 0,0 helfen. 0,0. Ja. Können wir uns nichts für kaufen.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, das wird auch stehen und fallen mit dem Stadion.
Ja.
Ich glaube, dass das gesamte Stadion verstehen muss, dass das auch einfach 45 bis 60 Minuten lang Abtasten und Rumgewürge
sein und
werden kann.
Ja.
Ja. Und ich glaube aber auch, dass das Stadion das kann. Ich glaube, dass das Stadion, das war im Weserstadion eigentlich immer so, wenn du dran schnuppern kannst, so, und wenn sie es nicht komplett in der ersten halben Stunde mit unerklärlichen Nichtleistungen irgendwie selbst torpedieren, dann wird das Stadion die Sensibilität haben, das Team dann ab einem gewissen Punkt auch zu tragen.
Ja, so. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ne? Diese Geduld und auch die Gefahr, dass es mal hässlich werden kann.
Ja.
Oh, ich muss Schluss machen.
Ja, okay. Du springst schnell raus, ich moderiere hier noch ab, denn eigentlich sind wir mit allem durch und rate die Aufstellung und Tipps wollten wir eh über Social machen, weil wir noch zu früh in der Woche sind.
So machen wir es. Ja. Sorry, aber hier ist gerade ein bisschen Arbeit reingekommen.
Du, schöne Schicht noch und du machst jetzt einfach leise das Mikro aus und den Rest erzähle ich.
Genauso wird's kommen. Schöne Urlaubstage, mein Freund. Wir
schnacken
bilateral. Danke fürs Hören, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. So, und ihr Lieben, ich sag's euch nochmal eben hinten raus. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Ich habe ja Urlaub, geht euch wahrscheinlich zumindest teilweise vielleicht auch so. Kommt gut in Richtung Wochenende, sind zwar noch ein paar Tage, aber ja, wäre sehr, sehr geil, wenn Werder auch aus diesem Wochenende wieder mit einem Dreier rausgeht. Wir drücken die Daumen, Samstag 15:30 im Weserstadion. Und ja, mal gucken, wo wir dann danach in der Tabelle stehen. In diesem Sinne, auch von Thomas nochmal ganz liebe Grüße im Namen von Thomas. Kommt gut ins Wochenende und wir hören uns wieder. Macht's gut. Bis dann.